Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies.
Herzlich willkommen, lieber Christian Hammes. Wir haben heute was ganz Besonderes beim Finanzgourmet, weil der Finanzgourmet trifft das große Bild und andersrum. Hallo Christian.
Hallo lieber Oliver Morath, ich freue mich sehr. Ich wurde noch nie in einen Podcast eingeladen. Ich lade immer nur ein und fühle mich sehr geehrt.
Ich bin auch wirklich gespannt, wie das heute läuft, weil ich habe ja diesmal keinen klassischen Gast, sondern ich habe einen Vollprofi mir gegenüber sitzen. Ich gehe davon aus, du bist auf jeden Fall nicht nervös.
Doch, weil ich auch genau in dem, was ich jetzt hier mache, kein Vollprofi bin, sondern natürlich, wie du auch, gehe ich einem anderen Hauptberuf nach. Und quatschen tun wir nur als Hobby. Und dass ich jetzt auch mal was gefragt werde, das macht mich schon sehr nervös.
Okay. Christian, welchen Wein hast du denn mitgebracht?
Gar keinen. Der ist zu Hause. Wir sind ja hier auf dem Private Banking Kongress, deswegen auch die Hintergrundgeräusche. Und wir gucken mal, was die heute im Weinkeller haben. Aber ich komme ja ursprünglich aus dem Saarland. Wir Saarländer sind dem französischen Wein mehr zugetan als beispielsweise in München lebende italienischen Weintrinkende. Habe ich das richtig gesagt? Mhm. Und wir präferieren zumindest in meiner Gegend, also ich bin so ein paar hundert Meter von der französischen Grenze groß geworden, auch nicht die Pfälzer Weine, sondern wir kaufen Wein in Frankreich. Und mein Lieblingswein hat den Namen Simon Père Savet, ist von Bernard Regret und wächst auf bei den Côtes Roussillon, also direkt quasi in den Pyrenäen an der französisch-spanischen Grenze, und ist ein blutdicker, richtig schwerer, komplexer Rotwein, den man am besten nicht einfach so zum Abendessen mitsüffelt, sondern den man immer mit Käse genießt oder einfach so nippt.
Das ist so ein klassischer 15% plus
Wein? Das weiß ich gar nicht. Okay. Ich habe es ja nicht so mit Zahlen in meinem Beruf.
Und das ist so ein Wein, wo wir Deutschen wahrscheinlich sagen würden, den trinkt man eher in der kalten Jahreszeit. Genau. Und wir beide wissen, dass da, wo der Wein herkommt, es gar keine kalte Jahreszeit gibt und die den auch im Sommer bei 40 Grad sich geben.
Ne? Richtig, und das sollte man auch durchaus machen, den Rotwein im Sommer an lauen Abenden genießen.
Christian, dann fangen wir mal an. Was mich wirklich als erstes interessiert, wie ist es denn damals bei dir gekommen, dass du gesagt hast, ich mache das große Bild und ich mache einen Podcast gemeinsam mit dem Private Banking Magazin?
Ich habe mit dem damaligen Chefredakteur, mit dem Ansgar Naisius, ganz, ganz herzliche Grüße, schon lange über die Idee mal gesprochen, dass es neben den anderen Podcasts, wir reden gleich noch über Stammplatz, da habe ich mehrere Fragen an dich und andere Podcasts, die ich gehört habe, dass es eigentlich keinen Podcast gibt, der mich inhaltlich da abholt, was mich beruflich interessiert. Ja, es gibt viele Unterhaltungspodcasts, auch damals schon, das war jetzt vor fast 5 Jahren. Und wir haben mal längere Zeit um die Idee so einen kleinen Tanz aufgeführt und haben gesagt, ja, ist eigentlich ganz interessant. Und dann haben wir irgendwann auf Initiative von Ansgar Naisius mal eine erste Staffel produziert. Damals noch mit der Idee, am Anfang eines jeden Quartals, wenn ich sozusagen in die Reporting-Saison gehe, führe ich vor den Quartalswechsel mit verschiedenen Portfolio-Managern Gespräche mit Schwerpunktthemen. Natürlich haben wir für den Gesamtabriss den Robert Halber immer dabei gehabt. Wir haben für Schwerpunkte in Asien, Europa und den USA Portfolio-Manager gehabt, die dann darüber erzählt haben. Und dann haben wir das noch abgerundet mit Family Office-nahen Themen, aber auch mit strukturellen Themen, säkularen Fragestellungen. Und nachdem wir das mal ein paar Staffeln gemacht habe, war das eigentlich in so einem Rhythmus drin, der mir Spaß gemacht hat, der den Gesprächspartnern Spaß gemacht hat, offenbar auch den Hörern. Es war aber wahnsinnig anstrengend und irgendwann haben wir dann sozusagen die Folgen gestreckt und machen jetzt alle 2 Wochen etwa eine Folge und machen es nicht mehr geballt am Quartalsanfang.
Wenn du deine Gäste aussuchst, was ist denn das Kriterium dafür, dass du sie einlädst?
Dass ich von ihnen lernen kann. Ich stelle keine einzige Frage, die mich nicht interessiert. Ich will lernen. Ich finde, dass wir in unserer Branche über die wir ja auch noch sprechen. Viele bunte Vögel, viele Schwätzer und viele Leute haben, von denen ich nicht viel lernen kann. Ich bin selbst nicht im Vertrieb tätig. Ich würde mich als Fachidioten in einer kleinen Nische bezeichnen. Und ich freue mich, von Portfolio-Managern zu lernen, die in ihrem Maschinenraum das große Bild sehen und dieses große Bild ganz tief in ihre taktischen Anlageentscheidungen übersetzen und auch darüber gut erzählen können und Impulse geben.
Christian, magst du dann vielleicht mal ganz kurz sagen, worin du der Fachidiot bist, als der du dich gerade bezeichnet hast? Das sind nicht meine Worte.
Ja, ja. Also ganz ursprünglich komme ich aus der Unternehmensbewertung. Ich habe angefangen bei einer Investmentbank, habe Studien geschrieben über Stahlunternehmen. Nach dem 11. September bin ich aus diesem Job leider herauskatapultiert worden, wie viele andere Kollegen auch, viele andere junge Analysten. Es war richtig schade. Ich habe auch nie geschafft, nochmal in dem Bereich danach Fuß zu fassen. Und dann bin ich sozusagen ins Private Banking, weil ich dachte, da geht ja alles ruhig und unzüglich zu. Und bin dann ins Private Banking zur Dresdner Bank. Später war das dann das Wealth Management. Das war aber schon, ich sag mal, klassisches Relationship Management. Das war Vertrieb. Deswegen weiß ich, wie sich all die Relationship Manager fühlen, die sich manchmal von mir harsch abgewiesen fühlen. Es tut mir auch sehr leid. Dann bin ich nach dieser Zeit zur BHF Bank gewechselt. Da waren wir am Anfang in Frankfurt und haben uns Unternehmensverkäufer gekümmert. Dann bin ich nach München gewechselt, habe mich auch bewusst für das Münchner Team entschieden. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Das war auch meine beste Zeit als Banker. Mit Abstand die beste Zeit. Ganz liebe Grüße an die ehemaligen Kollegen von der BHF Bank hier in München. Auch da war das sozusagen eine Mischung aus, ich sag mal, Nähe an der Vermögensverwaltung, Portfolio-Management, Anlageberatung, Nähe zu Family Offices. Und dann bin ich 3 Jahre lang als Vorstand zum Investmentarm eines Single Family Office gegangen. Das war eine sehr intensive und komplexe Zeit. Viel Licht, viel Schatten. Wir haben wahnsinnig gute Sachen gemacht. Wir haben, glaube ich, auch viele Fehler gemacht. Viele Sachen, die ich heute, wenn ich Familien berate, genauso nicht mehr haben möchte. Wir haben gedacht und gehandelt wie Banker. Und obwohl ich eigentlich damals dachte, wenn ich die Tischseite wechsle, bin ich kein Banker mehr, habe ich doch relativ lang gebraucht, um nicht mehr zu denken, zu entscheiden und mich sozusagen und diesen Usancen zu unterwerfen wie ein Banker. Das heißt, meine Fachidiotie besteht eigentlich darin, heute sozusagen als Korrektiv oder als Kontrapunkt zu Branchenüssancen alles in Frage zu stellen. Das fängt an damit, dass ich mit Familien Strategien entwickle, die einerseits sehr datenbasiert ist, die auch säkular ausgerichtet ist. Das heißt, was passiert in 20, 30, 40 Jahren mit Europa, mit ihrem Vermögen, mit all den Trends, die wir auch jeden Tag besprechen. Das ist ein Feld meiner Fachidiotie. Das andere ist, dass ich infolgedessen, dass ich meistens mit Unternehmensverkäufern in Kontakt komme, die also erstmals sich irgendwie professionalisieren und sich ein Single-Family-Office bauen, Vermögensverwaltungsmandate ausschreibe. Dieses Jahr wird es das 150. Mal, dass ich so ein Mandat ausschreibe. Also das ist schon ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit. Und deswegen kenne ich auch die Maschinenräume der verschiedenen Vermögensverwalter, glaube ich, relativ gut. Und versuche das auch zu übersetzen. Das heißt, ein Unternehmer, der sein Unternehmen gut verstanden hat, kommt zu mir, weil er sein liquides Vermögen, sein Immobilienvermögen, sein Private Equity Vermögen genauso gut verstehen möchte und wissen will, wie er das steuert gegen all die Winde, die auf dieses Vermögen wirken im Laufe der Zeit. So, und in dieser Fachidiotie sitze ich auch in Beiräten und das ist dann sozusagen nicht der Punkt, wo ich dann in die Tiefe gehe, also wenn ich Portfolios ausschreibe und dann später auch laufend begleite. Ich habe aktuell 28 verschiedene Vermögenshalter in der laufenden Begleitung, deren Portfolio ich quartalsweise ausmesse. Portfolio, 22.000 Datenpunkte, also da ist wirklich die Fachidiotie dann am Kochen.
Der Zahlen-Nerd.
Genau. Wenn ich sozusagen dann in Beiräten sitze, dann mache ich das nicht immer und automatisch, aber da versuche ich eben meine Beobachtungen einzubringen. Und auch da wird dann sozusagen das große Bild gezeichnet. Und
Christian, du hast gesagt, 150. Mal schreibst du Vermögensverwaltungsmandat aus und du arbeitest mit 28 Vermögensverwaltern zusammen.
Nee, Entschuldigung, 28 habe ich in der laufenden Begleitung über Mandanten. Also okay. Die sehe ich regelmäßig.
Ja.
Ich würde aber sagen, der Kreis der Verwalter, die ich dann auch zur Ausschreibung einlade und bei denen ich kein laufendes Überwachungsmandat habe, weil Mandanten, die nicht mandatiert haben, sind vielleicht so 48, 50 Adressen.
Und wir reden dann immer über klassische Multi-Asset, Multi-Strategie-Lösungen oder reden wir da dann auch darüber, dass du von diesen Vermögensverwaltern möchtest, dass die Private Equity einbauen, dass die ein größeres Spektrum
haben? Um Gottes Willen. Nee. Wir reden nur über liquides Vermögen. Private Equity kaufen wir da, wo die Leute nur davon leben und leben müssen, dass sie Private Equity managen. Das heißt, diese quervertrieblichen, wohllaunigen Vertriebsideen wie Hedgefonds oder Private Equity Fonds von Privatbanken interessieren mich nicht. Mhm. Und meine Mandanten, glaube ich, auch nicht so sehr. Wir gehen dahin, wo originär das passiert, was die Leute wirklich kennen. Und das sind Vermögensverwalter. Ich sag mal, kleine Garagenfirmen mit 9 Mitarbeitern, mittelständische Vermögensverwalter mit 100, dein ehemaliges Haus ist auch dabei. Das heißt, die ganz großen Unabhängigen, die Privatbanken, wir haben lokale Banken bis hin zu amerikanischen Investmentbanken. Okay. Das ganze Spektrum ist dabei. Und es ist nicht wichtig, ob ein Vermögensverwalter oder ein Maschinenraum groß ist. Es ist wichtig, dass in diesem Maschinenraum klare und wenig überraschende Entscheidungen getroffen werden.
Würde ich da gerne einhaken, weil ich mir vorstellen kann, wenn ich hier jemanden sitzen habe, der das in der Form covert, wie du das machst, kannst du ableiten oder siehst du große Unterschiede zwischen dem, was in der klassischen amerikanischen Investmentbank oder beim großen amerikanischen Vermögensverwalter und ich nenne jetzt mal bei der Boutique oder der Garage in irgendwo im Schwarzwald passiert?
Ja.
Gibt es da qualitative Unterschiede? Und kannst du ableiten, wie sich das auf die Performance auswirkt?
Ja. Man muss vielleicht mal unterscheiden, dass die Vermögensverwalter, die ein bisschen kleiner sind, ganz unterschiedliche Provenienzen haben. Einige sind entstanden, weil sich ehemalige Berater selbstständig gemacht haben und sich dann eine Vermögensverwaltungslizenz geholt haben. Die interessieren mich eigentlich nicht und ich lade solche regelmäßig zur Ausschreibung ein, aber sie reüssieren nicht, weil sie unsere Fragen nicht beantworten können. Wichtig ist, dass die Portfolio-Manager...
Warum können die Fragen nicht beantworten?
Weil alles, was ich mache, ich würde sagen, sehr institutionell geprägt ist.
Okay.
Also wir führen keine Gespräche zum Thema Vertrauen, Thema, fühlen Sie sich gut betreut, fühlen Sie sich wohl. Meine Mandanten treffen alle Bauchentscheidungen, ja, aber wir füttern diese Bauchentscheidung von links und rechts mit Fakten an. Und dann sind wir eben doch bei einer relativ nüchternen Analyse, was im Maschinenraum passiert. Und wenn es dort niemanden gibt, der wirklich aus dem institutionellen Maschinenraum schon kam, da gelernt hat, der ein CFA hat, dann sind die Gespräche relativ schnell ganz dünn. Und das merkt man. Und das sind keine schönen Situationen in so einer Präsentationssituation. Das merkt der Mandant, das merkt der Vermögensverwalter. Und das, also die haben dauerhaft eigentlich wenig Chancen in dem Umfeld, auch in den Wettbewerben, in denen sie stehen. Die anderen kleineren Maschinenräume, die kleineren Vermögensverwalter, haben dann meistens 2, 3 gute Leute oder auch nur einen. Und wichtig ist, dass die eine klare Linie verfolgen, die Sinn macht, die wir nachvollziehen können, die messbar ist und die stilistisch keine Überraschungen bietet. Das ist jetzt nochmal ein anderes Feld, wenn wir das mal kurz aufmachen. Wir haben jetzt diesen Inflations- und Zinsschock gehabt, das hat viele überrascht. Auch dein ehemaliges Haus hat das sehr überrascht, um das mal klar anzusprechen. Das konnte ich ja gut nachmessen. Und es gibt Vermögensverwalter, die darauf reagiert haben und sich stilistisch von strukturellem, strategischem Wachstum verabschiedet haben, um sich zinsunsensitiv zu machen. Und das manchmal auch viel zu spät.
Mhm.
Andere haben sich gar nicht davon verabschiedet. Und für mich ist jetzt die Frage, wie reagiert welcher Vermögensverwalter auf so einen externen Schock? Oder nehmen wir an, morgen wird Taiwan von China mit Schiffen eingekesselt. Da wird es auch verschiedene Szenarien geben und wir müssen wissen oder müssen antizipieren, wie Vermögensverwalter damit umgehen. So, und wenn sich dann ein Vermögensverwalter dazu verhält in einer Weise, die uns überrascht, ist das schon mal so ein bisschen alarmierend oder wenn er sich verunsichert zeigt. Und ausgerechnet dann, wenn sozusagen sein alter Stil wieder erfolgreich ist, nämlich wenn wir wieder spielen, dass Zinsen sinken und zinsfühlige Portfolios abgehen wie im letzten Jahr und der Vermögensverwalter aber immer noch in seinem Schneckenhaus sitzt und sagt, ich habe Angst, dass ich den gleichen Fehler mache wie letztes Jahr, dann haben wir genau das, was wir bei vielen großen unabhängigen Vermögensverwaltern gesehen haben. Und meine Aufgabe ist es, genau das zu thematisieren und zu besprechen.
Ja.
Und da gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen den großen Investmentbanken und zwischen den kleineren Vermögensverwaltern. Ganz im Gegenteil, sich sozusagen aus der Abhängigkeit dieser ganz großen Aktien, was für mich ein Riesenthema ist, also der Mag 7 und der Granolas Aktien in Europa, sich davon abhängig zu machen, ist ja so ein Pfad, den alle irgendwie schon vorbereiten und kommunizieren. Aber er findet in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen statt. Und meine Beobachtung jetzt nach dem ersten Quartal, ich habe gestern aufgehört, alle Portfolios zu durchmessen, ich habe jetzt alle Zahlen. Meine Beobachtung ist, dass die Vermögensverwalter, die sich ganz langsam aus dem Zinsschock rausbewegt haben und mit sehr value-lastigen, niedrig bewerteten, langsam wachsenden Portfolios letztes Jahr in den Aktienmarkt reingetraut haben und keine gute Performance hatten und sich dann unter Ach und Krach und Kundenprotest wieder hin zu Wachstum und den Mag 7 bewegt haben, dass die ob ihrer Langsamkeit im ersten Quartal überraschenderweise sehr, sehr erfolgreich waren, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollten, obwohl die auch schon sagen, nein, wir müssen uns breiter aufstellen und Small- und Mid-Caps und Europa wird wichtig sein. Und diejenigen, die ihrer Zeit immer so ein bisschen voraus sind, haben schlechte Ergebnisse gehabt, weil sie schon zu breit aufgestellt waren und weil sie sich schon zu sehr in Small- und Mid-Caps und andere Dinge bewegt haben.
Und welcher ist dir lieber? Welcher Typ von Investor?
Eigentlich der seiner Zeit ein bisschen voraus ist. Also würde ich diese Performanceunterschiede im ersten Quartal gar nicht so hochgewichten, weil mich diese Performanceunterschiede dann auch nicht überraschen, weil der Vermögensverwalter uns klar gesagt hat, wie er über die Abhängigkeit von diesen großen Aktien denkt und dementsprechend handelt und auch logisch anführt, warum er in die Breite geht, warum er sich andere Performancequellen sucht.
Christian, dann nochmal eine Frage zu amerikanischer Investmentbank gegenüber deutscher Garage. Du hast natürlich bei der deutschen Garage einen Vorteil, weil derjenige, der in der Garage sitzt, wird auch morgen und wahrscheinlich auch, also so sein Geschäftsmodell überlebt. Und ich gehe davon aus, dass das mal der erste Check ist, den du machst, hat der die Substanz, um auch morgen noch da zu sein. Hast du denselben Ansprechpartner und du hast eine Evidenz, dass das, was er dir erzählt hat, auch umsetzt. Der Typ in Boston, du kriegst ja im Zweifel gar nicht mit. Du kaufst dort immer einen Ansatz, der von Menschen geprägt ist oder für ein Unternehmen steht. Wie gehst du damit um? Wie balancierst du das aus?
Das ist ein super Punkt. Der ist wirklich ganz wichtig. Es gibt Vermögensverwalter, bei denen kaufe ich tatsächlich einen Kopf, zwei Köpfe, drei Köpfe, die da sind. Und ich weiß, wenn die wechseln, wenn einer von denen geht, dann ist der Investmentprozess wahrscheinlich ein anderer und dann muss ich mir überlegen, ob ich das irgendwie handhabe. Bei der amerikanischen Investmentbank, aber auch bei vielen Großbanken, kaufe ich den Stil. Mhm. Da kaufe ich den Prozess selber und der ist nicht unbedingt menschenabhängig. Und ich weiß, ich muss die Sicherheit haben, wenn der Portfolio-Manager, den ich auch anrufen können muss, wenn der nicht mehr da ist, dann bleibt der Stil der gleiche. Oder es ändert sich irgendwas. Und es gab ja tatsächlich viele, auch große Vermögensverwalter, die in den letzten Jahren ihr Personal ausgetauscht haben und es haben sich Stile verändert, mal zum Vorteil, mal zum Nachteil. Und das ist eine ganz, ganz spannende Bewegung und da sieht man auch, dass der Markt so beweglich ist, dass ich als Vertreter der Investorenseite darauf reagieren muss und genau gucken muss, wann sich welche Veränderungen ergeben. Es gibt da keine klare Handhabe, sondern immer dann, wenn sich was verändert, müssen wir sprechen. Ja, okay. Genau.
Sprechen, du musst nicht unbedingt verändern, aber du musst, ja. Christian, nochmal einen Schritt zurück. Wir hatten mit Podcast angefangen. Du hast gesagt, es gab oder gibt nichts, was dich wirklich interessiert hat. Das war vor 5 Jahren so. Wie ist das denn heute? Hörst du andere Podcasts?
Ja, natürlich. Also es gab im Finanzbereich nichts, was mich getriggert hat. Ich habe einen Vorteil, das sind aber keine öffentlichen Podcasts. Ich habe das Riesenprivileg und da bin ich meinen Kunden sehr dankbar, denen habe ich das zu verdanken. Ich lese Primär Research. Ich kann auf verschiedene Investmentbankenplattformen zugreifen, weil meine Kunden dort angeschlossen sind. So, und das ist meine einzige Informationsquelle. Bloomberg und die Investmentbanken. Die machen auch Podcasts und die machen sehr gute Podcasts und das ist was ganz anderes als das, was ich beim Handelsblatt oder sonst irgendwo inhaltlich bekomme. Und das finde ich großartig und ich sitze dann auch nicht einfach so auf dem Rad oder geh laufen, dann schreibe ich mit. Mhm. Das ist so kondensiert und so brillant aufbereitet.
Leseersatz. Das ist wirklich Google-Köpfe.
Genau, richtig, ja. So kann man es sagen, absolut.
Nicht politisch gefärbter, genau, Leseersatz. Genau. Ja, okay.
So, und was ich aber in der Freizeit gerne mache und liebe, sind andere Podcasts. Ich bin mittelprächtiger Fußballfan. Ich habe auch schon mit Freude zur Kenntnis genommen, dass du irgendeine Verbindung zum Stammplatz hast. Die müssen wir gleich besprechen. Ich höre ab und zu den Stammplatz, der ist mir aber sehr laut, sehr viele Ausrufezeichen und sehr viel.
Ist halt Bild-Zeitung.
Genau. Aber heute Morgen habe ich ihn auch gehört, weil ich das nach dem Spiel gestern musste. Mich hat gestern nach dem Spiel ein Freund aus Dortmund angerufen, der im Stadion war, weil ich ihm getextet habe. Und das war so schön, das mitzuerleben. Ich habe mich riesig gefreut vor Dortmund.
Ging mir auch so.
Ja. Mein Lieblingsfußball-Podcast sind aber Zeigler und Köster.
Die sind richtig, richtige Ultra, ein Ultra-Podcast. Sehr, sehr, muss man Bock drauf haben, ja, aber finde ich auch gut.
Also,
höre ich auch gerne.
Auch sprachlich macht es richtig Spaß. Ich höre es auch nur zum Laufen. Also das ist sozusagen meine Belohnung, wenn ich im Regen laufen gehe. Mhm. Und das finde ich wunderbar. Es gibt von der Zeit natürlich diesen Zeitverbrechens-Podcast, der relativ bekannt ist. Großartig. Es sind gesellschaftliche Studien, weniger sozusagen das Aufregende an den Verbrechen, sondern es wird ja immer sozusagen mit gesellschaftlichen Dingen verknüpft. Und das machen die großartig. Und manchmal lohnt sich es auch dann 6 Stunden, natürlich über mehrere Etappen verteilt, alles gesagt zu hören von der Zeit, wenn die richtigen Ansprechpartner da sind.
Ja.
Der Podcast endet dann, wenn der Interviewpartner keine Lust mehr hat. Und das dauert manchmal 6-7 Stunden. So lange würde ich ja auch gerne podcasten, aber Janek hat was dagegen.
Kenn ich.
Aber,
oh, keine Doppelfolge.
Genau. Und dann sind manche Folgen von Macht und Millionen ganz spannend.
Ja. Ja,
gefällt mir richtig gut.
Ja.
Die Süddeutsche Zeitung hat zum Wirecard-Skandal einen brillanten Podcast gemacht. Solche Sachen.
Okay. Lass uns mal bei dem Thema bleiben. Stammplatz machen wir gleich. Du bist ja auch Fußball interessiert. Also ich finde, es gibt tatsächlich noch 2, die ich jede Woche höre, weil sie mir Spaß machen. Das ist Man braucht Eier mit dem Thomas Wagner.
Den kenne ich nicht.
Ähnlich gut wie Zeigler.
Ja.
Weil das ist ein ganz großes FC Bayern-Bashing.
Ach so, ja, gut.
Das macht tatsächlich sehr Spaß. Das macht tatsächlich sehr Spaß. Und ich bin auch wieder Bild-Zeitung, aber ich mochte den früher gar nicht. Und als Dortmund-Sympathisant mag man Marcel Reif nicht. Aber ich finde, Marcel Reif hat in den letzten Jahren mit Reif ist live ein Format geschaffen, wo ich auch ihn anders kennengelernt habe. Und ich hatte ihn dann auch in anderen Sachen gesehen. Ich fand seine Bundestagsrede, das hat mich
großartig,
wirklich, wirklich berührt. Höre ich auch sehr, sehr gerne.
Ja. Bei Finanz. Weil ich das noch sagen darf, Reif ist live ist für mich kein Podcast. Ich schaue das immer auf YouTube, wenn ich Arbeiten mache an Excel-Dateien, wo ich nur eine Gehirnhälfte brauche.
Okay.
Und dann läuft das nebenbei.
Okay.
Also ich mag das auch sehr.
Du guckst es?
Ja,
ja?
Genau.
Okay. Ich guck's. Und ich bin einfach auch immer wieder begeistert, der Typ weiß einfach Sachen, bevor sie der Öffentlichkeit zu. Der hat ein unglaublich gutes Gespür. Womit ich jetzt mich seit ein bisschen länger beschäftigt, weil ich das ganze Thema Influencer spannend finde. Es gibt einen, der heißt Goldgraf. Den höre ich mir an. Der kommt einmal wöchentlich. Und ich finde tatsächlich das Ding von der Welt, weil man da so ein bisschen die Denke versteht, was kommt beim Alles auf Aktien, um einfach, weil das ist, wie es beim Endkunden ankommt. Und es ist schon spannend, das mitzubekommen, wie die das aufbereiten, wie die das triggern. Was mich immer wieder erstaunt ist, wie im Podcast es einfach reicht zu sagen, das ist keine Empfehlung und dann wird in eine Richtung getrommelt.
Ja, ja.
Und du denkst dir, aber was für Hürden haben Vorgesellschaften, was für Hürden haben Banken? Und dann strahlst du das über 1 Million Menschen raus, machst da ganz klare Empfehlungen und es reicht einfach vorher zu sagen, war keine Empfehlung.
Ich fürchte auch, dass sich das noch ändern wird, dass wir auch da genauer reguliert werden mit unserem Podcast.
Das muss.
Ja.
Also wenn man sich das, und ich habe auch so ein bisschen, ich höre hin und wieder auch in die Kryptowelt rein. Also wenn man sich das anschaut, Das ist klares.
Klar, da gibt es auch nur eine Meinung.
Ja, ja. Genau. Stammplatz, genau. Wolltest du was
wissen? Ja, genau. Also du hast in einem deiner Podcasts mal angedeutet, die ich natürlich auch höre, dass du beim Stammplatz irgendwie erscheinst oder zu hören bist oder so.
Ja.
Und obwohl ich ja hin und wieder mir das anhöre, habe ich noch nicht entdecken können, was deine Rolle ist.
Okay, also ich bin auch kein offizielles Mitglied beim Stammplatz, aber die haben ja immer wieder Einspieler.
Ja.
Und wenn es um Köln geht, ja, nehmen die mich sehr häufig, dass von mir ein Einspieler kommt, der eine Einschätzung dann zum FC Köln macht.
Sehr
und
gut.
Dann damals, ich war zum Beispiel, ich wusste die Nummer mit dem Modest, bevor der nach Dortmund ging und solche Sachen. Ich finde das Format einfach, das ist eine Viertelstunde jeden Morgen. Und das Schöne ist, die haben ja zu zweit gestartet, mittlerweile sind das fünf oder sechs. Und das ist zwar Bild-Zeitung, aber das ist wirklich gut aufbereiteter Fußball-Talk jeden Morgen.
Ist erfrischend, es macht gute Laune und ist genau das, was unsere Kollegen von Private Banking Magazin eigentlich kopieren müssen. Wir werden im Laufe des Kongresses bestimmt noch drüber sprechen. Da gibt's ja Überlegungen und Pläne. Wenn du nah an Köln bist, lass uns doch gemeinsam eine Initiative starten, dass wir Jonas Hector eine Statue bauen. Der kommt aus meinem Nachbarort, aus Auersmacher. Und der Streit wird sein, steht die in Auersmacher oder in Köln?
Was ich ja spannend finde, hast du gesehen, dass er jetzt einen eigenen Podcast hat?
Ja.
Mhm. Wie findest du den denn?
Die
Fußballspieler Rolle, hat er besser gemacht.
Die Rolle finde ich, da ist er ein bisschen zu sehr im Windschatten.
Ja, das war Freude. Aber ich hab gedacht, man muss einfach nicht alles machen.
Ja.
Ne? Ja, ich bin der Meinung, die Statue gehört vor Stadion. Das ist ein ganz großer. Hat wie Thomas Müller nie den Verein gewechselt.
Ja.
Durch alle Höhen und Tiefen, das sind die Leute, ja, die sucht man heute.
Ja, und wir vergöttern ihn natürlich und wir kennen ihn ja auch als Privatmenschen in Auersmacher oder in Klein-Pittersdorf ganz gut. Und kriegen auch so viele persönliche Geschichten mit. Also das ist alles wirklich großartig.
Christian, ich könnte dir jetzt ganz viele Fragen stellen, aber ich weiß, dass du auch gesagt hast, dass du so zwei, drei Dinge mitgebracht hast. Du würdest gerne mal das Thema Vertrieb besprechen und so weiter.
Also wir sind
Dann gebe ich jetzt mal an dich ab.
Ja, genau. Herzlichen Dank. Wir sind ja beruflich sozusagen auf zwei verschiedenen Tischseiten.
Mhm.
Und ich habe grob verstanden, was deine Aufgabe ist. Und ich habe gerade so ein bisschen erzählt, was meine Aufgabe ist. Ich habe letztes Jahr eine Riesenchance gesehen für den deutschen Beratungsmarkt, auch den deutschen Vertriebsmarkt, als auf europäischer Ebene das Provisionsverbot diskutiert worden ist.
Mhm.
Und ich war bis Ende des letzten Jahres in meinem Finanzplanungsverband, der die Honorarberatung hochgehalten hat, als noch, ich sag's mal vorsichtig, weniger MLP-Berater dort Mitglied waren.
Mhm.
Und dann hat der Verband irgendwann ein Plädoyer dafür ausgesprochen, dass es ja gar nicht so wichtig ist, ob es jetzt Provision fließt oder nicht. Wie war denn deine Haltung zu der Frage, gibt es ein Provisionsverbot oder nicht?
Ich habe das Provisionsverbot live erlebt, als es in England, in UK, eingeführt wurde, weil ich damals bei Barings für das Europageschäft verantwortlich war. Und ich war nicht nur für Europa, sondern ich hatte mein Team, das UK-Team, dafür war ich auch verantwortlich. Und ich würde nicht sagen, dass heute in England jemand wirklich frohen Mutes bestätigen würde, dass das Provisionsverbot etwas Gutes für den Endkunden ist. Selber tue ich mir da ein bisschen schwer damit. Und zwar, weil ich einfach so viele Stilblüten gesehen habe, die das Provisionsverbot gebracht hat. Weil das ist ja schön, wenn ich die Provision am Ende nur noch direkt vom Kunden nehme. Und wir nennen das anders, Honorar, wie auch immer wir das nennen wollen. Wenn ich aber dann Kunden nicht mehr berate, weil ich sage, wenn der nur 20.000 anlegt und selbst wenn ich 2% von dem nehme, das rechnet sich ja gar nicht für mich, dann sind unglaublich viele. Und das ist eben auch etwas, was wir in den Niederlanden gesehen haben, was wir in England gesehen haben, ist eigentlich die, für die Beratung ganz, ganz wichtig ist, die sind auf der Strecke geblieben, weil die keinen Berater mehr gefunden haben, weil das für die nicht lukrativ war.
Aber wie haben die denn vorher ihren Berater gefunden? weil sie ihre Kosten nicht gesehen haben, haben sie dann Beratung bekommen. Und wenn sie sie sehen, wollen sie keine mehr.
Ja, aber genau so.
Dann muss doch die Beraterschaft oder die Verkäuferschaft genau darum kämpfen, dass man ihre Beratung honoriert.
Deswegen sage ich ja, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich bin sehr happy mit dem, was wir heute in Deutschland an vielen Stellen sehen. Ich gehe jetzt mal weg aus der Bankberaterschaft, sondern ich gehe bewusst zu den Freien und ich gehe auch nicht zu den Strukturvertrieben, sondern ich schaue mir dieses klassische, ich will das nicht Wald und Wiesen, weil das despektierlich ist, aber so der Einzelkämpfer, der Vorberater, der Vorshop, wenn ich mir anschaue, dass es dort heute bei ganz vielen Läden keine Ausgabeaufschläge mehr gibt, sondern dass dort bei ganz vielen Läden sehr seriös mit einer Service-Fee gearbeitet wird, wo Geld zurückfließt, wenn Provision, dann ist das ja der Vorschritt dort, wo wir hinwollen. Das sehen wir nur bei den Banken nicht. Und die machen immer noch 85% oder 90% aus dessen, wo heute Anlagen getätigt werden. Das heißt, in manchen Bereichen sind wir auch ohne Provisionsverbot zu einem Punkt gekommen, wo die Berater gemerkt haben, dass eigentlich ratierlich wiederkehrende Summen, die in Form von Honorarberatungen, die von Serviceentgelten sprechen, was sehr Gutes auch für den Berater sind, und sie darüber natürlich auch in dem Wettkampf mit den anderen sich positionieren müssen und nicht einmal einen Abschluss machen und das Geld liegt dann und gut ist, sondern eben wirklich auch einen Mehrwert bieten müssen.
Da stimme ich dir grundsätzlich zu. Aber trotzdem haben wir noch ganz viele Felder, in denen die Honorarhöhe, die Servicegebührhöhe und auch die Provision an sich nicht mit dem Endkunden verhandelt wird. Also da machen sozusagen zwei Parteien, zerlegen des Feldes Bären und den Bären mal vorher gefragt zu haben, was er eigentlich bereit ist, für diese Leistung zu zahlen.
Gib mal ein Beispiel.
Naja, wenn du heute zu einer Bank gehst und ein Fondprodukt deines ehemaligen Arbeitgebers kaufst, was da fließt, an wen, darauf hat der Kunde keinen Einfluss.
Er sieht's aber.
Er sieht's, ja. So, und dann sagt man dem Kunden, ja, das ist marktüblich so.
Ja.
Punkt. Das finde ich total traurig. Das ist Mittelalter. Und dann kann man.
Was wäre denn deine Lösung an der Stelle? Wo würdest du denn sagen, an der. Ich bin bei dir, Haken. Aber
wie
wäre der richtige Weg an der Stelle?
Der Kunde geht zur Bank, führt ein wohl dekliniertes und wohl beaufsichtigtes Strategiegespräch, wie es ja auch der Fall ist, also über seine Risikotragfähigkeit und so weiter. Und bekommt dann aus dem bunten Blumenstrauß völlig offen oder wie sag mal mit offener Architektur aus dem Blumenstrauß gezeigt, was zu ihm passt. Und der Berater oder die Bank bekommen dafür ein Honorar, das sich am Markt in irgendeiner Form einpendeln muss. Natürlich macht es mehr Spaß, größere Kunden zu beraten, aber der andere Beratungssatz wird sich auch irgendwie rechtfertigen. Ich meine, was vorher finanzierbar war, das muss dann ohne Provision auch finanzierbar sein. Und wenn es über diese Beratungshöhen Transparenz gibt und Vergleiche, so wie es für Zinsen auch Vergleiche gibt, weil Zinsen jetzt was sehr Einfaches sind und Beratungshonorare in Abhängigkeit vom zu beratenden Vermögen oder von der Komplexität auch vergleichbar sind, das ist meine Überzeugung.
Aber nicht in der Qualität. Es sei denn, wir machen Qualität am risikoadjustierten Ertrag fest.
Ja, absolut, genau, richtig. Also wie dann Qualität zu messen ist bei der Beratung, das ist dann wieder ein anderes Feld. Mhm. Und darüber wird ja auch zu wenig gesprochen und darüber werden wir auch nicht in der Schule aufgeklärt oder woanders, wo an welcher Stelle wir auch immer über Finanzen aufgeklärt werden sollen. Ne? Was ja ein Riesenproblem ist oder was ja für mich auch so ein bisschen zu dem Bild passt. Ne? Wir lassen mal die Provision, es merkt sowieso keiner, es geht schon durch und wir haben ganz tolle Parteispender, die sich freuen. Und das verstört mich.
Also ich will dir da auch wirklich nicht widersprechen.
Es gibt einen Punkt, der letzten Endes dann auch wirklich für mich ein klares Argument gegen Provisionen ist. Ich wurde zu Unfallsituationen gerufen als Family Officer, wo ein Berufskollege Ausschreibungen gemacht, Ausschreibungen in Anführungszeichen gemacht hat mit irgendwelchen Vermögenshaltern, zu denen er eine bestimmte Verbindung hat, von denen er auch rückvergütet wird als neutraler Family Officer und dann als Korrektiv nicht funktioniert hat, weil er den von sich vorgeschlagenen Vermögenshalter nicht kritisiert, in die Pfanne haut und nicht die Frage aufwirft, was machst du strategisch, was machst du taktisch,
ja, ist das überhaupt genau das, was wir wollen. Oder?
Genau, aber das gibt's ja. So. Ich sitze dann am Tisch, sitze dann dabei stelle fest, der Family Officer hat weder die Krallen noch den Willen, seinen Vermögensverwalter zu kritisieren oder zu hinterfragen. Das heißt, das Korrektiv funktioniert nicht. Der Family Officer bekommt irgendeine Fee für seine Nichtleistung, die der Vermögenshalter ihm zahlt. Das ist so, als würde der Schiedsrichter bei jedem Heimspiel in der Allianz Arena vom FC Bayern leistungsbezogen bezahlt werden, weil diese Fee ja auch steigt, wenn der Vermögensverwaltungserfolg steigt,
ja,
und der Family Officer auch was davon haben will und auch was davon hat. So, das kann ja irgendwo auch nicht sein. Mhm. Und ein Bankberater, der Provision für was bekommen hat, ich erinnere mich an meine Zeit zurück, wir haben geschlossene Fonds verkauft. Es war furchtbar, es war grauenvoll. Natürlich sind wir...
Und damals wurde noch nicht mal offengelegt.
Genau.
Und damals wurde noch nicht mal offengelegt. 5% vorne, genau. 15% hinten.
So, und als unsere Schiffsprodukte nach der Finanzkrise nicht mehr so interessant waren, weil die Globalisierung eingeschlafen ist, genau, also die schwimmenden Bundesanleihen, wie wir sie genannt haben, und gelacht und gefeixt haben, da haben wir die Kunden auch nicht angerufen und haben gesagt, pass mal auf, hier läuft gerade was schief, weil wir durch das, was wir an diesen Produkten verdient haben, darin blockiert waren. Mhm. Und das ist ein Systemfehler. Mhm. Und egal, ob ich ein kleines oder ein großes Vermögen habe, ich habe es verdient, vor diesem Systemfehler geschützt zu werden. Punkt. Und auch durch den Finanzplanungsverband und auch durch alle, die sich hier irgendwie als Moralapostel aufspielen sagen, wir stehen für offene und faire Beratung. Die einzigen, die das wirklich konsequent machen, ist die Initiative Finanzwende von dem Gerhard Schick, mit dem ich übrigens hoffe, mal ein Gespräch führen zu dürfen bald. Also wenn man wissen will, wo die Kritikpunkte liegen, dann kann man bei denen gut nachlesen, was falsch läuft.
Christian, dann würde ich tatsächlich, aber wenn wir die Büchse der Pandora hier gerade öffnen, ja, dann ist für mich der erste Schritt, der erfolgen muss, weil dann reden wir ja über wirklich objektive Beratung. Dann ist der erste Schritt, dass wir dafür sorgen müssen, dass es keine Guided Architecture mehr gibt, sondern ja, dann fängt es damit an, dass es nur noch eine offene Architektur geben muss, wo ich aus dem kompletten Blumenstrauß auswählen kann und es nicht sein kann, also ich spreche jetzt aus Kundensicht, ja, nicht aus Anbietersicht, weil gerade da, wo ich vorher war, war ich quasi der größte Nutznießer dessen. Es kann nicht sein, dass wenn ich Kunde beim Haus XY bin, ich weiß, dass mein Berater 70% bei A machen muss, bevor er B, C, D und E mir ins Portfolio buchen kann.
Absolut, genau. Und das hieße, dass die Volksbank und die Sparkasse um die Ecke sich vielleicht von einer Dachorganisation in Sachen Fondsresearch beraten lassen und da Neutralität erzeugen, dass wir vielleicht auch auf Zertifikate verzichten. Vielleicht kannst du dir vorstellen, ich bin kein großer Freund von Zertifikaten in jeglicher Hinsicht.
Wo die sich doch dieses Jahr so hervorragend verkaufen.
Ja, klasse waren die, super. Also Glückwunsch an alle. Und ein guter Freund von mir ist Vorstand bei einer Volksbank, die das auch sehr gerne machen. Und er sagt, die Versuchung ist zu groß. Also im Privatkundengeschäft spielt das eine ganz große Rolle.
Ja.
Und die freuen sich wirtschaftlich sehr darüber. Traurig, wirklich traurig. Aber dass wirklich eine Produktneutralität erzeugt wird, die vielleicht auch ein bisschen mehr im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht. Ja, und es gibt ja Fondsrating-Gesellschaften, es gibt Organisationen, die das machen, die sich natürlich auch da kaufen lassen und die natürlich auch Geld dafür bekommen. So, und wenn wir im Jahr 2024 zum Entschluss oder Wege finden, dass wir diese Nicht-Neutralität etwas neutraler gestalten, uns da auf den Weg machen, genau wie beim Thema Nachhaltigkeit. Wir sind ja in einem Entwicklungsprozess, der wird auch noch lange gehen und der wird wahrscheinlich zu völlig überraschenden Ergebnissen führen, die wir heute noch gar nicht erahnen. dann sollten wir uns da heute auf den Weg machen. Und alle, die Interesse daran haben, dass Leute fair beraten werden, also jeder mit großem, mit kleinem Vermögen, der sollte sich dem anschließen.
Und Christian, um den Punkt, die Frage war ja an mich gerichtet, um das auch nochmal aufzuzeigen. Ich bin ja gerade in meiner Position, die ich heute habe und die ich vorher hatte, lerne ich ja schwarz und weiß am eigenen Körper kennen. Weil mit dem Haus, für das ich vorher eingestanden, wir hatten überall offene Türen. Wir waren genau. Ja im Prinzip bei jeder Bank in Deutschland wie die hauseigene Vorgesellschaft
und warum?
Positioniert.
Und warum?
Ja, da gibt es viele Gründe für.
Ja, genau.
Gute Kommunikation.
Monetäre Gründe. Nennen wir die vielleicht mal als erstes. Die Kommunikation, natürlich.
Ich würde es tatsächlich anders sagen. Ich würde sagen, als allererstes war das Haus da mit Performance, als alle anderen Performance-Probleme hatten und haben das unglaublich gut kommuniziert.
Korrekt.
Anschließend kam der monetäre Aspekt, der spielt natürlich auch eine große Rolle. Und das gepaart mit einem extrem guten Aufsatz für Vertrieb, wie wir das damals gebaut haben. Wir waren überall wie eine hauseigene Vorgesellschaft. Oder wir waren die Gesellschaft, die neben der hauseigenen Gesellschaft positioniert
Also war. Dürfen wir das mal sagen, wo du vorher warst?
Das weiß jeder, dass ich bei Flossbach von Storch war.
Sehr gut, okay.
Und vorher war ich bei Barings, weil da haben wir genau. Ja auch gesprochen. Ja. Und davor bei Nordea, dann haben wir das Ganze. Und heute bin ich bei Squadforce. Ja, können wir natürlich sagen. Aber das ist genau das.
Ja.
Und jetzt bin ich bei der kleinen, feinen Boutique in Augsburg mit ihren Sub-Boutiquen. Ja? Und jetzt kämpfe ich genau gegen das an. Ja, die zahlen mehr oder die machen dies, machen jenes. Und da zählt gar nicht, dass ich das Produkt mit der besseren risikoadjustierten Performance habe. Ja, der Fonds ist ja nur 200 Millionen groß und nicht 2 Milliarden. Das sind genau die Punkte, wo mein heutiges Team gegen ankämpft. Aber das ist ja auch das, was mir eben Spaß an dem Job macht. Deswegen schreibe ich ja auch fast unter jedem Post, den ich mache, klein schlägt groß. Weil irgendwann wird, ich sage immer, Qualität setzt sich durch.
Also ich wünsche es dir und ich wünsche es allen, die genauso für das einstehen. Das Problem ist vielleicht, dass diejenigen, die entscheiden, welche Rolle du dort spielst, wo du deine Fonds platzieren möchtest, nach dem letzten Jahresabschluss bonifiziert werden und nicht nach der Performance ihrer Kunden und damit auch mit dem wachsenden Verwaltungsvermögen über die letzten 7 oder 9 Jahre. Das ist das, was sich eher ans aktuelle moderne Investmentbanking anlehnen würde, was die Bonusgestaltung angeht. Und das hielt ich für einen besseren Weg. Ne? Also wenn jetzt da ein kleiner Neuer kommt, der muss natürlich kämpfen und als erstes fragt man nach den finanziellen Rahmenbedingungen.
Christian, das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil damit kriege ich den Bogen zu dem, was du machst. Ich glaube tatsächlich, dass der monetäre Aspekt Bonus für denjenigen, das ist ein wichtiger Punkt, aber viel wichtiger, und das ist der Vorteil in deiner Rolle, ist das Jobrisiko. Und deine Aufgabe bei einem Family Office, bei wirklich sophisticated Investoren, ist es, die Garage zu finden.
Ja.
Der Typ bei der Bank überlegt sich doch dreimal, nehme ich diesen Aetna, Squad, Flossbach vor 10 Jahren, egal wie gut die sind, ich habe das Ding von Fidelity, von der DWS, von der AGI, also wenn das schief geht, dann habe ich auf jeden Fall nichts falsch gemacht, sondern dann hat es die Vorgesellschaft gemacht. Wenn ich aber so eine Boutique reinhole, dann bin ich derjenige, der sich bewusst gegen die große Investmentbank entschieden hat oder gegen den großen Asset Manager und dann hänge ich da mit am seidenen Faden. Und das finde ich tatsächlich spannend und da um den Bogen zum Thema Beratung. Gerade bei Sparkassen, gerade bei Volksbanken nehmen wir, nicht nur ich, sondern nehmen wir generell einen Trend wahr, dass viele derjenigen, die dieses Jobrisiko eingehen, das mittlerweile viel häufiger eingeben, bewusst auf Boutiquen setzen, weil sie sagen, wenn von 5 Boutiquen 4 gut gehen, kriege ich ein besseres Ergebnis, weil die Boutiquenmanager wie deine Garagenmanager einfach selber mit mir im Boot sitzen. Und da fängt für mich auch Qualität der Beratung eben an, dass wir dazu kommen, Produkte auszuwählen, die für den Kunden einen Mehrwert bieten. Und wenn es kein Mehrwert ist, bitte kauf das ETF. Dann kauf das ETF.
Ja.
Wenn es in der Asset-Klasse keinen gibt, der Mehrwert schafft, warum soll ich dann 1,5% Management-Fee und noch eine Performance-Fee zahlen?
Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, die ja im Prinzip immer so erinnert an die Wahl der Wirtschaftsprüfer, nennt man auch nur die großen 4.
Ja.
Und wirklich, also es geht ja wirklich darum, zu verstehen, warum man sich für wen entscheidet. Und das kann man nur inhaltlich. Das kann man, und da sind wir jetzt wieder bei den Stilen unserer Arbeit. Das kann man gut gelaunt machen und auch sehr blumig. Und du musst ja bei deiner Aufgabe sozusagen den richtigen Ton finden für Berater, die jetzt keine professionellen Kunden beraten, für Vorstandsvorsitzende von Banken, für den Chef in deren Maschinenraum, vielleicht auch in deren eigenen Vermögensverwaltung, der wahrscheinlich gar kein kitschiger Typ ist. Hoffentlich. Das liebe ich, wenn Leute sehr sachorientiert sind. Wie machst du das? Also du wirst natürlich wissen, mit wem du gerade sprichst, aber du bohrst ja und siehst dann, wo stößt du quasi auf Granit, wo darfst du nicht tiefer gehen, sonst wird es zu viel. Wo bleibst du dann blumig und wohllaunig und wo packst du Kennzahlen aus?
Ich habe, als ich bei Nordea war, mit einem Trainer arbeiten dürfen, der heißt Karl-Heinz Reichenbecher, und der hat mit mir, bis ich verinnerlicht hatte, das Thema Biostrukturanalyse gemacht.
Biostrukturanalyse?
Biostrukturanalyse.
Das kann man beim Joghurt machen, oder?
Ja, Kult. Aber übrigens ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil er hat mir tatsächlich an Beispiel Joghurt erklärt, warum welcher Joghurt von wem verkauft wird. Also schöner Punkt. Biostruktur ist letztendlich, du clusterst deine Gegenüber sehr einfach anhand von Dingen, die du dir erarbeitest, wie Verständnis in drei Gruppen. Und es gibt den grünen Typen, ich versuche das jetzt ganz einfach zu erklären, den du in den Arm nimmst, der einfach Wärme, Gefühl braucht, der ein gutes Gefühl braucht, dass er meinen Fonds nimmt, den muss ich mit auf den Weg nehmen, ihm zeigen, wie schön das ist, wie gut das ist. Dann gibt es den blauen Typen, der Christian, der mir gegenüber sitzt und sagt, Murat, nimm mich bitte nicht in den Arm und erzähl mir auch nichts aus dem letzten Urlaub. Zahlen, Daten, Fakten. Ja, und das merkst du sehr, sehr schnell. Und dann gibt es den roten, dem du einfach nur sagen musst, wenn du den vornimmst, bist du
der König der Stadt.
Mann in der Firma. Genau, du wirst nach oben kommen, weil du ihn gewählt hast.
Also das
und
ist
damit arbeite ich, seitdem mir das beigebracht wurde, habe ich das verinnerlicht. Ich gehe irgendwo hin, ich sehe jemanden, ich gucke mir, am liebsten bin ich immer bei jemandem. Für mich war Corona ganz schlecht, weil die Leute mit Hintergrund arbeiten. Ich sehe die Büros nicht mehr. Du kannst, wenn du zu jemandem ins Büro kommst, kannst du fast mit 95%iger Sicherheit einfach nur, wie das Büro aussieht, sagen, wie du mit dem sprechen musst.
Interessant. Dazu habe ich auch eine spannende Geschichte. Erstmal die Frage an dich, was bist du für ein Typ? Welche Farbe hast du?
Rot.
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 Gut.
Der Trainer hat damals gesagt, er hat eigentlich noch nie jemanden gesehen, wo Rot so dominant.
Tatsächlich.
Also ich bin kein, ich habe ich bin rot und sehr viel grün.
Ja.
Ich habe wenig blau, ich habe aber aufgrund 7 Jahre mit Dirk von Felsen, damals Vorstand von Flossbach von Storch, als mein direkter Vorgesetzter. Ich habe ihn großartig. Er hat mir beigebracht, dass du ohne Blau nicht durchs Leben kommst. Und er hat es mich jeden Tag spüren lassen, wenn ich versucht habe, ihn in den Arm zu nehmen, weil das war er gar nicht. Und er wollte auch nicht wissen, wie man schneller nach vorne kommt. Er wollte es immer zahlenbasiert. Man kann das lernen.
Dann musst du wahrscheinlich auch gelernt haben, wie du in deiner Rotfarbigkeit andere Alpha-Tiere nicht überfährst, sondern denen sozusagen das Podium hinstellst und sagst, ich mache dich noch roter, als du jetzt schon bist. Das ist ja sozusagen die Kunst.
So. Das ist die ganz große Kunst. Ja. Und es klappt halt nicht immer, weil sich selber einbremsen. Podcast ist ein wirklich schönes Ding. Ich weiß noch, als wir die ersten gemacht haben, hat der Malte irgendwann mal zu mir gesagt, Oliver, du weißt schon, es geht um deine Gäste. Ja, und das ist eben dieses sich zurücknehmen oder das Rot anschieben. Genau, weil die wollen die Bühne und da musst du eben richtig.
Also, als ich bei der BHF Bank war, haben wir auch viele derlei Trainer und Trainings gehabt. Das war für mich nicht immer so schön, weil ich das gehasst habe. In der Nomenklatur, die du gerade genannt hast, bin ich damals als sehr grün identifiziert worden. Und für mich privat stimmt es auch. Aber in meiner Rolle, als ich immer weniger Banker war, sondern eher auf der anderen Tischseite war, und das war sozusagen, ich hatte meine Wechseljahre in der Phase, als ich bei dem Single Family Office war als Vorstand. Und habe auch immer weiter gemerkt, wie ich mich von denen emanzipiere, weil sie wirklich wie die Branche funktioniert haben und nicht eben wie die andere Tischseite. Und dann war ich plötzlich total blau, beruflich. Mhm. Und wer mich beruflich erlebt, wer mich privat erlebt, sieht auch quasi zwei Seiten. Und diese starke blaue Farbe in meiner Kommunikation mit grünen Vertrieblern oder auch roten Vertrieblern ist eigentlich nur Schutz vor Zeitverschwendung. Mhm. Also ich muss wirklich, das tut mir auch total leid, ich muss auch am Telefon, bin ich immer so kurz angebunden, wenn mir irgendjemand was anbietet, was ich nicht brauche. Das dauert 5 Sekunden. Ich kann es nicht. Also ich würde aufgefressen werden, wenn ich auf alles eingehen könnte, was ich nicht aktiv begleiten kann. Vermögensverwaltung, Maschinenräume, aktive Ansätze, immer her damit in der diskretionären Vermögensverwaltung. Fonds nur in Ausnahmefällen und alles andere schaue ich mir dann an, wenn es relevant wird. Und das wirkt sehr, sehr blau.
Christian, ich würde heute sagen, es ist immer so blöd, wenn man das über sich, ich mache ja seit Jahren eigentlich nicht mehr selber Vertrieb, sondern ich führe Teams. Meine größte Leistung, die ich über mich immer sagen würde in den Jobs, die ich jetzt, nimm mal Flossbach und die Zeit heute, ist die richtigen Leute für die richtigen Kundengruppen zu finden. Ja, weil...
Das war auch das Ziel der Bank damals. Das war denen ganz wichtig.
Und das ist elementar wichtig, weil du schon hingehen kannst und sagen kannst, der klassische Fonds-Einkäufer, der klassische, ist eigentlich mit einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit ein Blauer. Ja, das heißt, wenn du jetzt im Vertrieb einen Roten hast, das wird nie matchen. Du hast aber häufig das Problem, gerade bei Volksbanken und Sparkassen, dass der Fonds-Einkäufer auch der Leiter Private Banking ist. Und dann hast du so die Krux, dass du irgendwo zwischen Blau und Rot dich bewegen musst und die Leute abholen musst. Und ich sehe immer wieder, dass Leute, Menschen im Vertrieb Positionen bekommen, wo du von vornherein sagen kannst, das ist bestimmt ein guter, aber auf der Rolle, das kann nicht funktionieren, weil der sich so selber verbiegen müsste, dass er die Ansprache richtig hinbekommt. Und
das ist eine ganz spannende Beobachtung, weil ich mich auch immer wieder frage, wie denn Menschen mit mehreren Rollen im Bankbereich das Thema Führung, das Thema Fachidiotie und Vertrieb zusammen auf die Kette kriegen. Und eigentlich geht es ja gar nicht zusammen.
Richtig.
Also ich habe für mich entschieden, ich bin viel zu ernsthaft für einen lustigen Vertrieb. Ich bleibe in meiner Nische. Mhm. Und wenn jemand diese Doppelrolle, die du gerade beschrieben hast, einnimmt und sozusagen als Fachidiot für die Fondsauswahl und für die Führung seiner Vertriebsmannschaft wirkt, dann hat er ja im Prinzip alle drei Hüte gleichzeitig auf.
Und zum Kunden soll er im Zweifel auch noch.
So, und dann geht er zum Kunden. Und weil er da auch ein bisschen rot ist, und dann kommt er als, sagen wir mal, Niederlassungsleiter einer Privatbank. Ist sehr ähnlich in der Funktion, weil die auch je nach Struktur inhaltliche Aufgaben haben. Und dann kommt er zu mir und fängt mit mir an, über die Niedrigzinsphase zu diskutieren. Und ich muss ihm nicht sagen, dass ich das mit ihm nicht machen möchte. Weil das kein gutes Gespräch wird. Ich lese jeden Morgen amerikanisches Primärresearch und ich habe meine Meinung. Und wenn ich mit seinem Portfolio-Manager über ein konkretes Portfolio spreche, dass eine Ausschreibung steht oder dass wir kontrollieren, dann ja. Dann müssen wir das genau diskutieren, aber nicht um zu fachsimpeln. Und das ist schwer. Ich glaube, dass dieser Beruf erstens sehr komplex ist, aber auch sozusagen die Frage, wo habe ich jetzt eigentlich meinen Schwerpunkt?
Ja? Christian, dann stelle ich dir die Frage, was ist denn für dich, für deinen Typ, ein guter Vertriebler? Gibt es den überhaupt?
Ja, klar. Und zwar jemand, der weiß, er ist der Türöffner und er erzählt mir ganz grob, was im Maschinenraum passiert. Und dann sage ich, super, das will ich sehen.
Zugang,
genau. Und dann habe ich ein Gespräch mit dem Fachidioten. Und der Relationship Manager in jeder Situation ist natürlich auch da, um die Strategie zu hinterfragen. Der hat ja auch seine Ausbildung gemacht, der weiß ja auch alles, aber hat nicht so viele Zahlen wie sein Portfolio-Manager. Und wenn der eine Asset Allocation, also eine Strategie und bestimmte Dinge hinterfragt und beim Kunden Ängste feststellt, ist das total wichtig. Ja, dann ist das natürlich ein Gesprächspartner, der mitdiskutiert. Aber ich sage mal, in meinen Ausschreibungen und in meinen Reporting-Gesprächen hat der Relationship Manager in der Regel so einen Sparanteil von 10% und der Portfolio-Manager von 90%.
Dann setze ich da nochmal an, weil du ganz sicherlich von unterschiedlichen Häusern, von unterschiedlichen Abteilungen betreut wirst. Du wirst aus den institutionellen Abteilungen, manche haben vielleicht tatsächlich sogar eine Family Office-Abteilung. Aber ich würde tippen, bei den meisten kommen die qualifizierten Wholesale-Leute. Merkst du einen Unterschied?
Ja, also wenn wir das Privileg haben, wir heißt der Kunde, Rechtsanwalt, Immobilienspezialist, wir sind ja immer so eine größere Gruppe um den Kunden rum. Wenn wir das Privileg haben, in unseren Reporting-Gesprächen oder in der Ausschreibung mit dem CIO sprechen zu dürfen, dann ist das gut, weil dann wissen wir, es können alle Fragen beantwortet werden. Wenn ein Portfolio-Manager kommt aus einem richtig komplexen Maschinenraum, jetzt sage ich mal Deutsche Bank, Commerzbank, dann kann man mit dem zwar diskutieren, warum aktuell die Duration im Anleihenportfolio bei nur 2 Jahren liegt, man kann mit ihm aber nicht problematisieren. Ja, was für ein Risiko hat das denn, dass die Duration so kurz ist? Was passiert denn in 7 oder 8 Monaten? Wie wird die umgestellt? Das kann er einem nicht sagen, weil er diese Entscheidung nicht mittrifft, weil ihm das auch nicht gesagt wird. Und das sorgt dann für Schwierigkeiten. Also am besten ist es wirklich, wir bekommen jemanden für das große Bild, um jetzt nochmal den Bogen zu der Idee des Podcasts zu schlagen. Ne? Also jemand, der von ganz oben bis ganz runter gehen kann und uns erzählen kann, Spaß dabei hat. Und man piekt ihn so an, der fängt an zu brennen und zu glühen und man merkt, okay, also er liebt das, was er macht. Und das ist jetzt wieder eine emotionale Ebene, aber die entsteht automatisch, ohne dass wir drüber sprechen. Das sehen wir und das ist wichtig. Und in diesen größeren Häusern, in denen die Hamsterräder kleiner sind und abgeschotteter sind, sehen wir immer wieder, dass es dann Fragen gibt, die zwar beantwortet werden, weil sie beantwortet werden müssen, aber die werden nicht gut beantwortet. Und man kann, wie gesagt, auch nicht diskutieren, debattieren und problematisieren.
Okay. Christian, wir beide haben ein Problem.
Die Zeit.
Wir würden, glaube ich, beide gerne, wir hätten noch ein paar Themen, aber der Yannick hat jetzt schon mehrfach mir deutlich gemacht.
Ja.
Hast du noch ein?
Ein Thema?
Thema, was wir unbedingt machen sollten.
Viele,
wenn nicht,
aber
müssen
ich
wir
würde,
noch kurz
ich,
den Finanzgourmet machen. Wenn ich schon einen Saarländer in München habe, möchte ich zumindest 2 antworten.
Ja, bitte?
Wo gehst du essen in München? Gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn man nach München kommt, da geht man hin?
Also ich habe mein Lieblings-Sushi-Restaurant, das ich kennengelernt habe, über meine Arbeit in dem Single-Family-Office. Mhm. Der Laden heißt Sushi Cent. Und wie alles in München ist es ein bisschen gefaked. Die beste Pizza kriegst du beim Albaner.
Okay.
Das bayerische Händel kriegst du beim Kroaten. Der Betreiber ist Vietnamese. Und trotzdem, das Sushi ist herausragend gut. Und das ist der Laden, zu dem ich immer wieder gerne gehe.
Das ist ein wunderbares Schlussplädoyer, wenn wir uns darauf einigen. Heute Abend, also wir sind ja am Private Banking Kongress, spielen die Bayern gegen Arsenal und unser Schlussplädoyer für München ist, hier ist alles ein bisschen gefaked.
Das lasse ich so stehen.
Herzlichen Dank, Christian.
Danke dir.